Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen. Heute begrüße ich bei mir Dr. Robert Kindler. Er ist Gastprofessor für osteuropäische Geschichte an der Freien Universität Berlin. Und in der Hamburger Edition ist jüngst sein Buch Robbenreich, Russland und die Grenzen der Macht am Nordpazifik erschienen. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Kindler, es gibt da dieses einigermaßen bekannte Zitat des berühmten Bernhard Grzimek, der sagte einmal, der Einzige, der einen Ozelotpelz wirklich braucht, ist der Ozelot selbst. Ich glaube, das trifft auch auf die Robben zu. Und dennoch verlief die Geschichte ganz anders. Man ging den Robben ans Fell. Man hat diese Pelze weltweit verkauft. Man hat diese Pelze weltweit getragen. Wie kam es überhaupt zu diesem Trend, dass man sich plötzlich mit Robbenpelz kleiden wollte?
Ja, das ist in der Tat eine sehr interessante Geschichte. Also, nicht alle Robben haben eine Haut, wenn sie so wollen, oder ein Fell, das überhaupt zum Pelz taugt. Bestimmte Robben haben das aber, die sogenannten Fell- oder Pelzrobben, die leben einerseits auf der Südhalbkugel und dann gibt es eine Art, die im Nordpazifik heimisch ist. Und diese Tiere haben mich interessiert. Diese Tiere haben mich interessiert, weil sie in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem globalen Phänomen geworden sind. Die sind auch schon vorher gejagt worden. Wir kommen darauf sicherlich noch, aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt es bestimmte technologische Innovationen. Man kann diese Felle auf neue Art und Weise bearbeiten, man kann sie färben, sie kriegen so eine ganz satte schwarze Farbe und vor allen Dingen gibt es eine Veränderung des Modegeschmacks. In Westeuropa insbesondere und in Nordamerika fangen Menschen plötzlich an, Kleidungsstücke zu tragen, Mäntel zu tragen, wo die Haare nach außen gerichtet sind, wo man sozusagen das Fell zeigt. Und dafür haben sich diese Felle ausgesprochen gut geeignet und deswegen sind sie ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in ganz massivem Maße bejagt worden und sind damit, wenn Sie so wollen, Ausgangspunkt einer Geschichte geworden, in der sich Globalgeschichte, Wirtschaftsgeschichte und auch die Geschichte des russischen Imperiums im Nordpazifik auf ganz interessante Art und Weise miteinander verbunden haben.
Und diese Geschichte erzählen Sie auf spannende Weise auf 400 Seiten und es ist eine Geschichte, die zunächst einmal da angesiedelt ist, wo man selten hinschaut, nämlich in der Peripherie. Vielleicht können Sie ein bisschen die Orte schildern, wo spielt sich eigentlich diese Tragödie ab, denn es ist nicht nur eine Tragödie für die Robben, das kann man sich denken, sondern es ist auch eine Tragödie dann für die Einwohner dieser kleinen Insel, zum Beispiel, wenn wir an die Aleuten denken. Es ist sicherlich aber auch nochmal eine geopolitische Tragödie. Wo spielt diese Tragödie?
Das Buch oder die Geschichte, die ich erzähle, nimmt ihren Ausgang in der Tat im Nordpazifik und genauer gesagt vielleicht in der Region, das können sich, glaube ich, alle vorstellen, einerseits zwischen Alaska und der Halbinsel Kamtschatka. Und wenn Sie sich das auf der Karte vielleicht vor Ihrem geistigen Auge vergegenwärtigen, dann stellen Sie fest, dass es also Kamtschatka und Alaska, dazwischen das Meer und dann ist da so eine Inselkette, das ist so aufgereiht in im Grunde sieht das aus wie eine Perlenkette. Das sind die von Ihnen bereits angesprochenen Aleuteninseln. Und diese Region hat seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, war das Teil des russländischen Imperiums. Das wissen sicherlich auch nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Russlands Expansion nach Osten, nach Sibirien, das kann man auch beschreiben als eine Geschichte der Jagd nach Pelztieren, also da waren Zobel insbesondere von großer Bedeutung, kommt Mitte des 18. Jahrhunderts am Nordpazifik erstmal so ein bisschen zum Stehen. Dann ist im Grunde ganz Eurasien, wenn Sie so wollen, zumindest durchdrungen, wenn auch nicht erobert und wird auch vielleicht nicht beherrscht. Und dann gibt es Expeditionen, Reisen in den Nordpazifik und Alaska wird russisch. Was bedeutet eigentlich Alaska wird russisch? Das bedeutet erstmal nichts anderes, als dass die Inseln, die dort im Nordpazifik sind, erobert werden, dass dort Jagd auf Pelztiere gemacht wird, insbesondere zunächst einmal auf Seeotter. Die waren erstmal viel relevanter als diese Robben. Und dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts, 1867 ist das das zentrale Jahr, aus einer ganzen Reihe von Gründen, verkauft das russische Imperium Alaska an die Vereinigten Staaten. Das ist eine Geschichte, die wird immer wieder aufgenommen, wird immer wieder darüber erzählt. Ist das jetzt irgendwie ein Verrat gewesen? Was waren da die Motive dahinter und dergleichen mehr? Das alles sozusagen ist die Region, von der diese Geschichte ausgeht, weil dort diese Tiere gejagt werden. Und Sie haben das schon angedeutet, dann ist das einerseits etwas, was sich natürlich erzählen lässt als eine Tragödie für die Art. Es ist eine Tragödie und eine Katastrophe in vielerlei Hinsicht gewesen für die indigene Bevölkerung, die indigenen Bevölkerungsgruppen in dieser Region. Aber man könnte es auch erzählen als eine Geschichte, wenn Sie so wollen, die Teil ist der sogenannten ersten Globalisierung im 19. Jahrhundert.
Es kommt die globale Welt hier in Ihrem Buch ganz groß vor und zugleich aber auch die lokale Ökonomie. Wenn wir uns erstmal auf das Lokale konzentrieren, wie begann das mit der Robbenjagd? Also man hat gesehen, diese Robben erleben eine gewisse Nachfrage. Die indigene Bevölkerung kann damit wirtschaften, kann damit auch ein bisschen Außenhandel treiben, beziehungsweise wird dann ja auch sehr schnell von gewissen Unternehmen oder sehr mächtigen Beamten, Funktionären okupiert.
Ja, es ist so, dass diese Tiere selbstverständlich schon gejagt worden sind zu Zeiten der russischen Kolonialherrschaft. Vielleicht muss man da ein Wort dazu sagen, wie wird überhaupt russische Kolonialherrschaft organisiert? Im Grunde ganz ähnlich, wie das etwa die Briten getan haben in Indien, indem sie nämlich eine Kolonial Gesellschaft gegründet haben. Also, wenn Sie so wollen, ein Unternehmen, vielleicht nicht im modernen Sinne, das zweierlei Funktionen hatte, nämlich einerseits Ressourcen auszubeuten, die Kolonie zu wirtschaftlich auszubeuten und andererseits aber auch dort so eine Art Staatsersatz zu sein. Und sozusagen dieses Unternehmen, diese russisch-amerikanische Kompanie, die geht natürlich mit dem Ende des russischen Imperiums in der Region geht die auch weg, verliert die ihre Funktion, wird aufgelöst. Und dann ist eine ganz interessante Situation, dass der russische Staat zieht sich zurück. Die Nordamerikaner sind, wenn Sie so wollen, als Staat nicht schnell genug da. Und dann kommen privatwirtschaftliche Akteure in die Region. Und wir können eine ganz interessante Situation beobachten, um 1870, dass sich dort relativ schnell ein Unternehmen etabliert, die Alaska Commercial Company, die auf interessante Art und Weise einerseits das Monopol über dieses Geschäft mit den Robbenfällen sozusagen etablieren kann und andererseits zumindest in Teilen so etwas wie Staatsersatzfunktionen einnimmt. Das
Die
ist
ihren
eine
Sitz
ganz
aber in
interessante,
San Francisco hat.
die ihren Sitz in San Francisco hat, ganz genau. Es ist ein amerikanisches Unternehmen, das auf beiden Seiten des Nordpazifiks agiert.
Und wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen zu dieser russisch-amerikanischen Kompanie, das heißt, wir haben es mit einem Expansionsdrang seitens Russlands zu tun. Man weiß aber, dass man das staatlich, allein staatlich nicht hinbekommen kann, beziehungsweise die ökonomische Ausbeutung, die stattfinden soll, möchte man nicht komplett staatlich organisieren. Und dann baut man dieses Konstrukt einer russisch-amerikanischen Kompanie, die aber quasi im Auftrag des Staates handelt und auch deren Funktionäre sind quasi Teil eines etwas ausgelagerten Staatsapparats.
Im Grunde kann man das genauso beschreiben, ja. Das ist völlig korrekt. Das ist ein Unternehmen, das de facto staatliche Funktionen dort übernimmt. Die ha haben auch eine eigene Flagge, die sie führen können. Und selbstverständlich gibt es einen Gouverneur, der ist natürlich dem Zaren sozusagen, muss der berichten und dem hat der Rapport zu erstatten. Aber im Grunde wird die Kolonie ausgebeutet und organisiert von dieser russisch-amerikanischen Kompanie, die auch getragen wird natürlich von einigen sehr wohlhabenden, reichen russischen Kaufleuten, die da natürlich Kapital reingegeben haben. Aber das ist vergleichbar etwa mit den großen Kolonialgesellschaften, die britischen Kolonien ausgebeutet haben, also der East India Company und ähnlichen mehr.
1867, Sie haben es schon angesprochen, verkauft Russland Alaska an die USA. Warum geschieht das? Und ist das ungewöhnlich, dass Alaska, also dass ein Land einfach verkauft wird für 7,2 Millionen Dollar damals? Ist so etwas durchaus typisch für das 19. Jahrhundert? Heute wäre das ja etwas unvorstellbar, wenn wir sagen, wir verkaufen, weiß ich nicht, Saarland an Frankreich. Liebe Saarländer, nicht böse sein.
In der Tat ist es etwas, was im 19. Jahrhundert gar nicht ungewöhnlich ist. Also die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika ist auch eine Geschichte der Territorialkäufe. Also Alaska ist da nicht das einzige Beispiel, wohl aber das umstrittenste gewesen. Also wenn wir an die inneramerikanische oder US-amerikanische Diskussion denken, da gab es viel Kritik, weil niemand so richtig ahnte oder wusste, was man mit diesem Landstrich nun eigentlich sollte, weil weder die Goldvorkommen waren da entdeckt, noch die späteren Erdölvorkommen und dergleichen mehr. Warum hat nun das russische Imperium diese Region verkauft? Warum wollten die das loswerden? Das war immerhin die einzige Überseekolonie, wenn Sie so wollen, die Russland jemals besessen hat. Und da liegt auch schon das Problem, das war nämlich im Grunde militärisch nicht zu verteidigen. Der Krimkrieg Mitte der 1850er Jahre, der auch in einer ganz kleinen, eher marginalen Episode im Nordpazifik geführt worden ist, hat der Regierung in St. Petersburg, also der russischen Hauptstadt damals, vor Augen geführt, dass Nordamerika, also Alaska, militärisch nicht zu verteidigen ist. Zweitens, und das ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang, waren die damals interessanten ökonomischen Ressourcen weitgehend erschöpft. Das waren die bereits vorhin angesprochenen Seeotter, die über viele Jahrzehnte sehr intensiv bejagt worden sind und dann deren Bestände weitgehend erschöpft waren, sodass es auch ökonomisch nicht mehr besonders interessant war, sodass diese ganze Kolonie im Grunde ein Zuschussgeschäft gewesen ist. Und vermutlich hätte es sogar schon eher diesen Verkauf gegeben, also vor 1867, wenn nicht sozusagen der amerikanische Bürgerkrieg in Anführungszeichen dazwischen gekommen wäre.
Mhm. Nun hat sich ja dieser Kauf gelohnt, das darf man wohl sagen, und sicherlich auch, weil man dort auf Robbenjagd gehen konnte und das durchaus erfolgreich. Wie wichtig ist dieser ökonomische Faktor? Wie kann man den auch benennen, dass man sagt, naja, da wurden nicht nur ein paar Robben gefangen und die wurden dann verkauft und ein paar Pelze sind daraus gemacht worden, sondern das hatte ja einen hohen ökonomischen Stellenwert.
Ja, also das Geschäft mit den Pelzrobben im ausgehenden 19. Jahrhundert ist sicherlich einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige in der nordpazifischen Ökonomie überhaupt gewesen. Das darf man sich jetzt natürlich nicht vergleichbar vorstellen, etwa mit dem Weizenhandel oder dergleichen mehr. Das ist völlig klar. Das ist immer ein Luxusprodukt gewesen. Das ist immer ein exklusives Produkt gewesen. Aber wir reden hier immerhin doch von einigen 100.000 Fällen pro Jahr, die dann, das ist vielleicht auch ganz interessant in diesem Geschäft und unterscheidet es von anderen Geschäften, auch im 19. Jahrhundert und auch im frühen 20. Jahrhundert und eigentlich im Grunde auch bis heute, vielfach auch als Auktionsgeschäft durchgeführt worden ist, also nicht mit Warenterminbörsen, die natürlich im 19. Jahrhundert schon eine richtige und bedeutende Rolle spielen für andere Produkte und Güter, sondern immer verauktioniert worden sind, und zwar in London. Dieses Geschäft ist besonders relevant in den 1870er, 1880er Jahren, also auch zu einer Zeit, in der die erste Globalisierung im Grunde ihren Höhepunkt erlebt hat.
Nun haben Sie gerade schon gesagt, London als wichtiger Platz, wo gehandelt wird. Wie kann es sein, dass etwas, was so entfernt gejagt wird und was dann auch ausgeht von einer Firma, die ihren Sitz in San Francisco hat, dass London da ein wichtiger Faktor wird?
Das hat was mit den Infrastrukturen des Rauchwarenhandels zu tun. Also Rauchwaren sozusagen behandelte Fälle, der globale Rauchwarenhandel konzentrierte sich traditionell an bestimmten Orten. Und einer der wichtigsten oder der wichtigste Handelsplatz überhaupt ist traditionellerweise London gewesen. Auch schon deutlich vorher. Wir haben dann eine sehr ausgefeilte Industrie auch, die sich daran anlagert. Vergleichbar wichtige Handelsplätze sind etwa Leipzig gewesen. In Russland gab es für Pelzrobbenfelle interessanterweise keinen großen Markt. Und ich hatte ja schon gesagt, das Rauchwarengeschäft ist eins, das nicht mit Warenbörsen funktioniert und auch nicht funktioniert mit Termingeschäften, sondern die Händler gucken sich die Ware an. Das heißt, auch diese Geschäfte funktionieren so, dass dort regelmäßig Auktionen stattgefunden haben, zu denen die Händler aus Europa angereist kamen, die Ware in Augenschein nahmen und dann eben boten und ihre Geschäfte machten. Deswegen ist London der zentrale Ort und dort wurden auch die Preise gemacht. Also alles sozusagen, der gesamte Welthandel orientiert sich an den Londoner Preisen im ausgehenden 19. Jahrhundert.
Nun ist die Alaska Commercial Company nicht der einzige Akteur in diesem Spiel, sondern immer wieder geht es in Ihrem Buch auch darum, dass andere versuchen, mit zu partizipieren an diesem Geschäft, unter anderem auch Wilderer, beziehungsweise oftmals verschwimmt die Grenze, inwieweit eigentlich diese Jagd, die da vorgenommen wird, rechtmäßig ist und inwieweit nicht. Und vielleicht können Sie uns auch noch ein bisschen mit hinzunehmen, wie Japan da eine Rolle spielt.
Ja, also da muss man, glaube ich, eine Sache ganz kurz noch vorwegschieben. Und zwar, wie werden diese Tiere eigentlich vom Leben zum Tode befördert? Und der entscheidende Punkt ist, dass es grundsätzlich zwei Möglichkeiten dafür gegeben hat. Das eine war die, wenn Sie wollen, Jagd an Land, auf Inseln. Einige hatten wir hier schon kurz genannt, auf den Stränden. Da finden sich diese Tiere zusammen, jedes Jahr in großen Herden, in sogenannten Harems, lagern die dort. Zur Fortpflanzung und zur Brutpflege, wenn Sie so wollen. Und dort sind diese Tiere erlegt worden, erschlagen worden, ihnen ist das Fell abgezogen worden, die Felle sind konserviert worden und für den Transport vorbereitet worden. Das ist sozusagen die Jagd an Land. Und dann gibt es die sogenannte pelagische Jagd, also die Jagd auf See, wo ähnlich dem Walfang in der Moby Dick-Ära, wenn Sie so wollen, also Robbenfänger dann in Schiffen ausfahren, dann setzen die Boote aus, da wird gerudert und dann gibt es einen Schützen, der entweder mit einer Harpune oder einem Gewehr dann die Tiere erlegt und dann wird versucht, das Tier irgendwie einzubringen. So. Und diese von Ihnen genannte Alaska Commercial Company, die haben im Grunde Exklusivverträge gehabt mit der russischen und der amerikanischen Regierung auf diesen Inseln Tiere zu erlegen. Und gleichzeitig hat es seit den 1880er Jahren eine zunehmende Konkurrenz gegeben von ganz unterschiedlichen Akteuren. Teilweise waren das richtig große Unternehmen mit vielen Schiffen, teilweise auch eher so Einzelkämpfer, wenn man das so sagen möchte, die auf hoher See auf Jagd gegangen sind. Das hat zu zahlreichen mannigfaltigen diplomatischen Konflikten geführt. Und Japan ist in der Tat ein ganz interessanter Akteur. Diese japanischen Robbenjäger gehen seit den 1890er Jahren, tauchen die vermehrt auf und sind ab Anfang des 20. Jahrhunderts eigentlich da die zentralen Akteure, die sich in besonderer Art und Weise da engagieren. Und das ist zumindest der Vorwurf, insbesondere von der russischen Regierung, aber auch von den amerikanischen Behörden, die halten sich an gar keine Regeln. Das ist die Wahrnehmung. Ja, die sozusagen halten sich nicht an internationale Abkommen, die ignorieren die Demarkationslinien, die sozusagen jagen, wie es ihnen gefällt, die attackieren auch die Inseln und dergleichen mehr. Und was wir dort erleben, ist im Grunde eine Situation, die man beschreiben könnte als einen dauerhaften Konflikt, der oft auch eskaliert, wo es auch Tote gibt, also nicht nur unter den Tieren, sondern auch unter den Menschen. Das Ganze wird dann natürlich nochmal massiv verschärft durch den russisch-amerikanischen Krieg 1904, 1905, wo dann eben auch sozusagen, der nicht zuletzt auch geführt wird, um um die Ressourcen der Region. Und dann spielen diese dann schon knapper werdenden Pelzrobben eine besonders wichtige Rolle.
Wir erleben ja da so etwas wie eine ausgefranste Souveränität. Wir haben nicht mehr klar gesetzte Grenzen, auf dem Meer sowieso nicht, auf den Wellen sind nur Wellen. Und wie ist diese Perspektive jetzt für Sie als Historiker auf diese Peripherien? Hat man in der Geschichtsschreibung zu wenig bislang auf die Peripherien geblickt und zeigt sich nicht gerade an diesen Grenzen, die ein bisschen verwischt sind, was doch das Eigentliche eines Imperiums vielleicht ausmacht oder wo man sich auch schon ein bisschen ausmalen kann, woran kann auch ein Imperium scheitern?
Ja, also wir können auf gar keinen Fall sagen, dass sich die Geschichtswissenschaft zu wenig für Grenzen, Grenzräume, imperiale Peripherien interessiert hat. Das wäre in der Tat nicht seriös, das so zu sagen. Was wir aber sagen können, ist, dass insbesondere diese nordpazifische Peripherie wenig Aufmerksamkeit bislang gefunden hat. Das hat eine ganze Reihe von Gründen, aber viel interessanter ist, glaube ich, der zweite Teil Ihrer Frage, nämlich diese interessante Beobachtung, dass sich in diesen Grenzräumen zeigt, dass die Demarkationen, die man auf, oder die Linien, die man auf Karten gezeichnet hat, die dort eingezeichnet sind, relativ wenig konkrete Bedeutung haben. Und das ist etwas, was in der Tat für die Geschichtswissenschaft, für die Beschäftigung nicht nur mit dem russischen Imperium, sondern auch mit anderen von besonderer Bedeutung ist, nämlich die Frage, was heißt das eigentlich in so einer Grenzregion, wo unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Interessen aufeinandertreffen? Wer setzt sich da eigentlich durch und was bedeutet es eigentlich für die Frage, welches Imperium oder welcher Staat, welche Akteure eigentlich das Sagen haben? Wer kann seinen Herrschaftsanspruch, aber auch seinen Anspruch oder seine Bedürfnisse an bestimmte Ressourcen eigentlich durchsetzen und zu welchen Bedingungen? Und das ist sozusagen das, was mich auch an diesem Buch oder an diesem Thema so besonders interessiert hat, nämlich zu schauen, wie sich das verändert im Laufe der Zeit. Über einen Zeitraum von gut 100 Jahren schaue ich mir das intensiv an. Und dann stellt man eben fest, dass da eine interessante Doppelentwicklung immer wieder zu beobachten ist. Nämlich einerseits haben wir eine relative Schwäche, in diesem Fall des russischen Imperiums, da fehlt es an Leuten, da fehlt es an Institutionen, da fehlt es an Akteuren, da fehlt es an Geld natürlich. Dort kommen andere rein, also zum Beispiel die von uns jetzt schon angesprochene Alaska Commercial Company, japanische Unternehmen tauchen dort auf und versuchen, sich zu etablieren. Und damit verbunden ist aber immer auch die Frage, nicht nur, was bedeutet das in ökonomischer Hinsicht, sondern was bedeutet das auch für den Herrschaftsanspruch. Und da kann man sehen, dass das, dass der Begriff der fragmentierten Autorität oder fragmentierten Souveränität vielleicht ganz hilfreich ist, um diese teilweise etwas schwierige Gemengelage zu fassen.
Das heißt, wir können da nicht von einem Primat des Politischen sprechen, aber auch nicht des Ökonomischen, sondern es ist so eine Vermischung von beidem.
Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Das ist eine, glaube ich, ganz richtige Beobachtung, die Sie hier machen, dass nämlich beide Elemente oder beide Dimensionen hier zusammenkommen und wir dann sehen, dass das auch so ein bisschen konjunkturabhängig ist, was nämlich dann sozusagen die Oberhand gewinnt. Und interessanterweise hört aber auch in Zeiten, in denen das ökonomische Interesse an dieser Region immer weiter zurücktritt, weil zum Beispiel bestimmte Ressourcen erschöpft sind, die besonders attraktiv waren, hört sozusagen diese Verquickung nicht auf, sondern bleibt dauerhaft präsent.
Ich möchte eine kurze Stelle zitieren, da schreiben Sie über die Robbenpopulation Folgendes. Schätzungen für die frühen 1880er Jahre gingen davon aus, dass sich in dieser Zeit jährlich zwischen 700.000 und 2 Millionen Robben auf den Kommandeurinseln befanden. 10 Jahre später hatte sich ihre Zahl bereits auf knapp 65.000 Tiere reduziert und im Jahr 1911 zählten Wissenschaftler nur noch rund 8.500 Tiere. Je nachdem, welchen Ausgangswert man zugrunde legt, war dies ein Rückgang von mehr als 99%. Auf den Pribilof-Inseln gab es Ende des 18. Jahrhunderts ungefähr 2,5 Millionen Pelzrobben. Manche Autoren sprachen auch von bis zu 4 Millionen Tieren. Im Jahr 1911 waren es hingegen nur noch rund 215.000 Exemplare, ein Rückgang von mehr als 90%. Das ist eine unglaubliche Ausrottungsgeschichte, die Sie da erzählen. Und es gibt ein paar Seiten, ich gestehe, die habe ich ein bisschen überflogen, weil mir die Schilderungen zu drastisch waren, wie es den Robben an den Kragen geht. Was erzählt uns das über die Globalisierung im Sinne von Ausbeutung einer natürlichen Ressource?
Im Grunde ist das eine sehr typische Geschichte. Also so bitter die auch ist und so dramatisch sich das jetzt auch anhört und das auch tatsächlich gewesen ist in den Zahlen, die Sie hier skizzieren, ist das letztlich der ja, koloniale Normalfall, würde ich mal sagen, dass nämlich das Zentrum ausgreift oder die europäischen Akteure ausgreifend an den Peripherien des Weltsystems massive und ziemlich rücksichtslose Ressourcenausbeutung betreiben. Und das geht bis an die Grenzen der Ausrottung ganzer Arten. Das Interessante nun an diesem Fall ist, dass die Geschichte noch weitergeht. Also Sie haben in dieser Passage auf den verheerenden Rückgang verwiesen. Und das Interessante ist nun, dass diese Pelzrobben nicht nur ein Beispiel sind für den Raubbau, also diese kolonialen Ausbeutungspraktiken, sondern sie sind auch ein ganz interessantes Beispiel für Artenschutz. Und das macht es auch nochmal ganz besonders interessant, dass nämlich hier sich die ak selben Akteure, die im Grunde für die Vernichtung dieser Art oder die fast vollständige Vernichtung dieser Art verantwortlich gewesen sind, auch zusammenfanden, um über ihren Schutz zu beraten und in der Tat funktionierende Mechanismen etablieren konnten. Das unterscheidet nun das Schicksal der Pelzrobben von manch anderer Art.
Vielleicht können Sie ein bisschen skizzieren, was da so passiert, um die Robben zu schützen. Das ist ja nicht allein aus einem ökologischen Interesse, sondern einfach auch aus dem Profitinteresse. Wenn wir jetzt alle Robben totschlagen, dann können wir in 2, 3 Jahren hier nichts mehr verdienen. Gerade die Weibchen müssen zum Beispiel besonders geschützt werden, denn sonst gibt es keine Nachkommen.
Genau, also das, da kamen mehrere Argumente zusammen. Also das eine Argument ist tatsächlich, dass auch wieder die Mitte des 19. Jahrhunderts, eine wirklich interessante Zeit, wo bestimmte Debatten sich einfach etablieren und entstehen, da fängt das Nachdenken über die Endlichkeit von bestimmten Ressourcen und auch sozusagen über den menschlichen Faktor hinsichtlich der Vernichtung von Umwelt wirklich an relevant zu werden. Und das spielt eine Rolle. Also auch diese Debatte darüber, ist es für zivilisierte Staaten, also in Anführungszeichen bitte zivilisierte Staaten, überhaupt angemessen, sozusagen die Umwelt so massiv zu zerstören und auf Dauer zu verändern. Das ist eine wichtige Frage. Die zweite wichtige Frage ist natürlich dieser Punkt, was bedeutet es eigentlich, wenn wir die Ressource vernichten? Was können wir dann damit, was können wir dann damit überhaupt noch anfangen, wenn nichts mehr da ist? Also was bedeutet das ökonomisch? Und ein dritter Punkt ist natürlich, das hatten wir vorhin schon mal so kurz angedeutet, durch diese konkurrierenden Fangmethoden oder Jagdmethoden stehen natürlich auch Fragen nationaler Souveränität hier zur Debatte. Und das alles führt dazu, dass in den 1880er, 1890er Jahren Diskussionen anfangen, Verhandlungen anfangen, insbesondere zwischen den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada und auch Russland und später auch Japan, die darüber beraten, kann man bestimmte Quotenregelungen finden, kann man bestimmte Schutzzonen möglicherweise etablieren, gibt es Möglichkeiten, den ganzen Handel so ein bisschen zu regulieren und kann man diese Jagd so ein bisschen einhegen. Und dann passiert sozusagen das Interessante, dass das, was wir auch in anderen Zusammenhängen immer wieder sehen, eine Rolle spielt nämlich die Frage, halten sich alle überhaupt daran? Ist das für alle eigentlich besonders lukrativ und sinnvoll, das zu machen? Weil erstens ist mit dem Sind damit natürlich hohe Kosten verbunden, um etwa die Einhaltung dieser Regelung zu überwachen. Also man muss Marineschiffe entsenden, man braucht Soldaten, die das überwachen und dergleichen mehr. Das Zweite ist, was passiert eigentlich auf hoher See? Also das sind ja Territorien, wo im Grunde jedermann fangen kann, das Jedermannsrecht auf hoher See. Und was passiert eigentlich, wenn sich die eine Seite daran hält an bestimmte Abkommen und die andere tut das nicht? Ja? Macht man dann nicht eigentlich einen großen Fehler? Also das ist im Grunde so dieses Fisherman's Dilemma, was immer wieder in der Literatur verhandelt wird. Und wir können nun sehen, und das war lange Zeit eine offene Situation. Und 1911, deswegen taucht auch dieses Jahr immer mal wieder auf in dem Buch, gibt es in der Tat ein Abkommen, was wichtig gewesen ist überhaupt für die Entwicklung des internationalen Artenschutzes überhaupt, nämlich ein Vertrag, in dem sich mehrere Staaten, also die Anrainerstaaten des Nordpazifik, darauf geeinigt haben, dass sie sozusagen sich miteinander ins Benehmen gesetzt haben, um diesen Raubbau zu beenden. Und das hat in der Tat ziemlich lange ziemlich gut funktioniert, muss man sagen. Das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Erzählen Historikerinnen und Historiker gar nicht so oft, aber in diesem Fall, das ist eine.
Das ist in gewissermaßen schon der internationale Zertifikatenhandel, dass man sich einigt darüber, dass man eigentlich mit der Natur pfleglich umgehen muss, mit dem Klima und dass man nicht zu viel verbrauchen darf. Und hier wurde dann eine Einigung gefunden über die Grenzen und auch die politischen Differenzen hinweg. Wessen Verdienst war das vor allem?
Das sind zwei Sachen. Also zunächst mal, ich glaube, das ist in der Tat, könnte man sagen, das wäre ein Vorläufer des Zertifikatenhandels. Allerdings ist die Einsicht eine andere, also ein bisschen eine andere gewesen, weil es eben nicht nur darum ging, eine Art zu erhalten oder jetzt beim Zertifikatenhandel vielleicht für uns alle die Lebensgrundlagen zu erhalten, sondern es hat auch was damit zu tun, dass man eben späterhin diese Ressource noch weiter ausbeuten wollte. Und ich glaube, es sind so zwei Dinge, die da zusammengekommen sind. Also einerseits eine Situation nach dem russisch-japanischen Krieg, der dazu geführt hat, dass Japan stärker als jemals zuvor von den anderen bis dahin dominierenden Weltmächten als ein gleichwertiger Partner wahrgenommen worden ist, was aber auch für Japan bedeutet hat, dass sie sozusagen für die Japaner bedeutet hat, dass sie sich an bestimmten Standards stärker vielleicht orientieren mussten. Und das Zweite ist, dass alle beteiligten Akteure gesehen haben, dass wenn sie so weitermachen, es in wenigen Jahren einfach überhaupt nichts mehr zu holen gibt. Trotzdem ist das ganz interessant, dass es am Ende doch eine, wenn man so möchte, Übereinkunft starker Männer gewesen ist, dass nämlich der japanische Kaiser am Ende eingelenkt hat und auf ein Schreiben des amerikanischen Präsidenten reagiert hat und gesagt hat, nun gut, nun macht mal, nachdem der monatelang schon verhandelt worden ist von den Diplomaten mehrerer Staaten auf komplizierte Art und Weise sehr verworren, kommt dann am Ende der Durchbruch im Grunde mit so einem, sagt, okay, wir machen das jetzt. Und das ist, zeigt dann wieder dieses interessante Zusammenspiel natürlich einerseits sozusagen von Debatten, die lange geführt werden, langanhaltenden Prozessen, aber eben dann auch der situativen Entscheidung einzelner wichtiger Akteure.
Jetzt sind wir schon ins 20. Jahrhundert gesprungen, ein paar Jahre nach dem Vertragsschluss endet dann das Zarenreich. Welche Rolle spielt die Robbenökonomie noch für die Sowjetunion?
Für die Sowjetunion eine abnehmende. Das kann man, glaube ich, das kann man ganz deutlich sagen. Also weil die sowjetische Planwirtschaft, die sowjetische Planökonomie auf Dauer nicht in der Lage gewesen ist, die nötigen Ressourcen bereitzustellen, um das Geschäft ökonomisch tragfähig durchzuhalten. Es hat auch so ein bisschen gefehlt an wissenschaftlicher Begleitung. Also da ist vieles von dem, was gewusst wurde, waren im Grunde Wissensimporte auch aus den USA und teilweise auch aus anderen Regionen. Und vor allen Dingen sind andere Aspekte wichtiger geworden in der Region. Also mit der Entwicklung von Fischtrawlern, also diesen schwimmenden Fabriken, rücken auch nochmal die Fischbestände des Nordpazifiks nochmal ganz anders in den Vordergrund. Der Walfang spielt eine wichtigere Rolle, und diese Robbenherden, Robbenbestände, auf die die Sowjetunion überhaupt Zugriff hat, das war auch ein relativ überschaubarer Teil, verlieren nach und nach doch an Bedeutung. Gleichwohl bleiben diese nordpazifischen Inseln, die überhaupt im sowjetischen Herrschaftsbereich sind, immer in vielerlei Hinsicht ein Problem. Also weil sie nämlich dann auch ökonomisch, wie ich gerade angedeutet habe, nicht mehr so richtig sich selbst erhalten können. Das ist und bleibt ein Zuschussgeschäft für den sowjetischen Staat.
Und man kann ja bei all dem Geld, das gemacht wurde mit diesen Pelzen, doch sagen, dass es nie ein solch wichtiger Faktor war, dass Russland sich bemüht hätte, eine Infrastruktur wirklich auf den Kommandeurinseln aufzubauen. Also dass man tatsächlich sagt, man hat nicht nur eine gewisse Verfügungsgewalt darüber, sondern dass man sagt, das ist jetzt auch ein Stück unseres Staates, um den wir uns ganz besonders kümmern müssen. Es ist ja nicht so, dass da eine prosperierende Landschaft entstanden ist, oder? Also es ist mir immer so ein bisschen unklar, inwieweit sich überhaupt das alles, also auch dieser ganze geopolitische Konflikt, den man über Jahrzehnte da geführt hat, den die verschiedenen Länder auch geführt haben, inwieweit sich das wirklich gelohnt hat, im ganz ökonomischen Sinne jetzt gedacht?
Es lohnt sich im ökonomischen Sinne in bestimmten Momenten, ist das ein unglaubliches Geschäft gewesen. Das Problem ist aber, dass sozusagen das auf Dauer zu stellen erhebliche Investitionen gefordert hat, die das alles wieder aufgefressen haben. Also ich habe das vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Also Bevölkerungen müssen versorgt werden. Ja, das heißt, sie müssen jedes Jahr Schiffe in abgelegene Regionen bringen. Sie brauchen also dafür verlässliche Infrastrukturen, die implementiert werden. Sie benötigen Marineschiffe, die patrouillieren müssen, um etwa Wilderer, also sogenannte Wilderer, abzuhalten. Die Frage ist auch mit den steigenden Ansprüchen des Imperiums und insbesondere der Sowjetunion an sich selbst, also was zum Beispiel den Umgang mit indigenen Bevölkerungsgruppen angeht, die nicht allein als so eine Art Arbeitssklaven-Helotenbevölkerung gesehen wird, sondern die möglicherweise auch als Menschen gesehen werden, dann die ein Anrecht haben auf bestimmte Services oder auf Bildung und dergleichen mehr, ja, die also sozusagen von der Arbeitsbevölkerung zu Untertanen werden sollen oder gar zu Staatsbürgern. All das ist mit Kosten und Investitionen verbunden, die dann auch auf Dauer natürlich gestellt werden müssen. Und das hat immer zu großen Problemen geführt. Gleichwohl, und das ist das Interessante, das ist ein Zuschussgeschäft gewesen über weite Strecken, gleichwohl aufgrund der exponierten Lage dieser Inseln und sozusagen deren Situierung an so einer Art Kreuzpunkt sozusagen der Imperien oder der Reiche sozusagen auf so einer Art Präsentierteller im Nordpazifik, hat insbesondere das russische Imperium, auch die Sowjetunion, immer großen Wert darauf gelegt, dass da auch Repräsentanten des Staates sind. Also das unterscheidet zum Beispiel diese Inseln stark von entlegenen Küstenregionen, da Chukotka und so, wo über tausende Kilometer kein Beamter ist und vielleicht mal zwei Soldaten stehen, die höchst unklare Loyalitäten aufweisen. Mhm. Und das ist da schon anders. Also das heißt, und das ist sozusagen diese interessante Spannung, dass da irgendwie immer einerseits versucht wird, Präsenz zu zeigen, sich sozusagen als starker Staat zu inszenieren, und gleichzeitig klar war, dass die Kosten, die damit verbunden sind, auf Dauer nicht tragbar sind. Wobei die natürlich gemessen an vielen anderen Aufwänden und imperialen Repräsentationskosten natürlich letztlich lächerlich gewesen sind. Und das zeigt natürlich auch, es ist eine entlegene Peripherie, es ist sozusagen der Rand des Imperiums, es ist sicherlich nicht die Region, die jetzt im Zentrum der Aufmerksamkeit gestanden hat, zu keinem Zeitpunkt. Aber gerade das macht es natürlich auch wiederum so besonders interessant, weil sich da eben auch unabhängig von großen politischen sozusagen zu suchen, dann Entwicklungen beobachten lassen.
Und Machtpolitik muss ja nicht immer nur ökonomisch vernünftig sein. Das können wir ja laufend und auch derzeit beobachten. Und dann ist man verwundert, wenn man einen Artikel von Ihnen liest für die Plattform Geschichte der Gegenwart. Da ist ein Duma-Abgeordneter, von dem Sie berichten, der im März 2022, also vor wenigen Wochen, öffentlich gefordert hat, die USA sollten doch jetzt mal Alaska an Russland abtreten. Was ist davon zu halten? Haben wir es hier mit einer verirrten Stimme zu tun oder müssen wir uns Sorgen machen, dass es bald weitergeht beim russischen Expansionsdrang?
Ich glaube, ernsthafte Sorgen müssen wir uns nicht machen. Also, dass jetzt Russland anfängt, einen Konflikt mit den USA vom Zaun zu brechen, um Alaska sozusagen zurückzuholen, in Anführungszeichen, ist unwahrscheinlich. Aber es ist auch keine verirrte Stimme. Also ganz im Gegenteil. Sondern seit vielen Jahren kann man in russischen Blogs, teilweise auch in Buchpublikationen und anderswo immer wieder die These lesen, dass bei diesem Geschäft nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist, dass es Betrug gegeben habe und dass im Grunde die Region ja doch zu Russland gehöre. Also das ist keine in dem Sinne originelle oder neue Forderung, sondern reiht sich an einen längeren Diskurs. Und natürlich ist das Interesse gewachsen in dem Maße, in dem natürlich klar geworden ist, dass Alaska keineswegs nur ein vereistes, totes Land gewesen ist, sondern vielmehr eine Region mit ganz erheblichen und ganz gravierenden Rohstoffvorkommen und Ressourcen.
An die man jetzt bald ganz gut rankommen wird, wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht.
Auf jeden Fall. Allerdings, auch bis jetzt kommt man ja schon ganz gut ran, nicht? Also wenn man jetzt daran denkt, wie die USA dort nach Öl und Gas bohren und das auch sehr erfolgreich schon tun seit langer Zeit. Das ist ja jetzt keine besondere Überraschung, aber die Frage ist einfach, und natürlich, Sie haben völlig recht, in dem Moment, in dem das Eis in der Arktis weniger wird, in dem sich die klimatischen Verhältnisse verändern, wird sicherlich auch Alaska mittelfristig nochmal eine andere geostrategische Bedeutung erlangen und auch diese sehr periphere, sehr abgelegene Region, mit der ich mich in diesem Buch beschäftigt habe, möglicherweise noch mal auf andere Art und Weise ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit rücken, wenn man nicht zuletzt auch an die Veränderung der Handelswege denkt, die natürlich durch dieses Meer dann führen werden. Also wenn dereinst mal die Routen entlang der russischen Arktisküste tatsächlich schiffbar sind, dauerhaft schiffbar sind und das tatsächlich eine Transportverbindung ist von China etwa nach Europa, dann wird auch der Nordpazifik nochmal auf andere Art und Weise in das Bewusstsein der breiteren Öffentlichkeit treten.
Nun würde ich gerne noch mit Ihnen ganz kurz über Ihr Fach sprechen und wie sich da vielleicht einiges verändert hat oder vielleicht ist es auch eine Entwicklung, die schon länger anhält. Sie erzählen zum einen die Geschichte einer Ressource, so kann man es mal bezeichnen, also dieser Robbenpelze und zum anderen erzählen Sie auch eine Globalgeschichte. Ist das eine gewisse Entwicklung jetzt in der Geschichtswissenschaft, dass man versucht, die Geschichten von Ressourcen nachzuvollziehen, dass man auch nicht nur den Mensch als Akteur in den Mittelpunkt stellt, sondern Sie auch immer wieder Einschübe haben, indem Sie mal kurz beschreiben, ja, es gibt auch eine Kommunikation zwischen Tieren und Tiere blicken vielleicht so auf etwas drauf. Also es ist nicht ganz so anthropozentrisch dann auch in dieser Ausrichtung. Ist das eine gewisse Entwicklung, die man generell in der Geschichtswissenschaft beobachten kann oder sind Sie da gar in einer Schule zu verorten?
Also zwei Dinge. Also zunächst mal glaube ich, der erste Teil Ihrer Beobachtung, dass Geschichte nicht mehr nur geschrieben wird in nationalen Containern, sondern Ob man das jetzt als Globalgeschichte beschreibt oder als transnationale Geschichte, das ist in der Tat eine Entwicklung und ein Trend, den wir, glaube ich, in den letzten 20 Jahren zunehmend beobachten können. Und die Geschichte Osteuropas oder des russischen Imperiums oder auch der Sowjetunion ist da vielleicht so ein ganz klein bisschen später dran, aber umso vehementer ist das in den letzten Jahren der Fall gewesen. Also es gibt eine ganze Reihe von Studien, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise versuchen, diese Bezüge herzustellen und das auf eine sehr produktive Art und Weise auch getan haben. Also in dieser Hinsicht würde ich sagen, ist dieses Buch durchaus Teil eines größeren Trends, der, glaube ich, auch sehr, 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 sehr produktiv ist. Man wird sehen, wie sich das jetzt auch im Lichte der jüngsten Ereignisse des Krieges gegen die Ukraine möglicherweise auch wieder ein bisschen verändert und das Nationale vielleicht wieder so ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt, weil man vielleicht doch nochmal darüber nachdenken muss, wie über Macht und Herrschaft im Zentrum nachgedacht wird. Also das wird man sehen. Der zweite Teil, also diese Frage der Tier-Mensch-Beziehungen, Human-Animal-Studies, das ist sicherlich etwas, was nicht unbedingt im Zentrum der Geschichtswissenschaften steht, aber eine echt starke Tendenz gerade ist. Sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen sind da dabei und ich würde eigentlich für mein Buch in Anspruch nehmen, dass das gar nicht so stark da verortet ist. Das hätte man noch sehr viel stärker nach vorne schieben können. Das hat mich aber nicht so sehr interessiert, sondern mich hat tatsächlich interessiert hier in diesem Text, was sind tatsächlich die Grenzen und Möglichkeiten des Imperiums an der nordpazifischen Peripherie gewesen. Weniger die Frage, was denken die Robben, weil darüber kann ich eigentlich gar nichts sagen, sondern das ist mir nur zugänglich vermittelt durch menschliche Beobachtung. Und da bin ich vielleicht so ein bisschen konservativ und altmodisch.
Was ich nicht unsympathisch finde. Nun, eine letzte Frage. Wir haben in der Vergangenheit viel über Lieferketten diskutiert. Wir haben ein Lieferkettengesetz, das eigentlich nicht so recht den Namen verdient. Wir sehen, dass die koloniale Ausbeutung heute immer noch stattfindet. Wir finden auch neue Formen von Ausbeutung. Wir haben einen unglaublich ökologischen Raubbau, der fortgesetzt wird, wenngleich jedes Unternehmen sich ein bisschen grün anzumalen scheint. Was können wir aus der Geschichte der Robben mitnehmen für heute? Das ist eine Frage, die an den Historiker natürlich gestellt werden muss. Was können wir noch einmal ganz genau aus der Geschichte lernen? Oder können wir doch nichts lernen, müssen wir erkennen, es ist alles sehr viel anders. Ein Beispiel haben Sie schon genannt, in dem man tatsächlich sich einigen konnte, dass man also nicht diese Robben vollkommen ausrottet, aber auch, um damit noch weiter Profit machen zu können.
Also Geschichte wiederholt sich nicht und ob man aus der Geschichte lernen kann, ich glaube, das ist immer jedem Einzelnen auch so ein bisschen anheimgestellt, ob man etwas mitnehmen möchte. Aber was man aus diesem, wenn man vielleicht zwei Punkte mitnehmen kann aus diesem Text und aus diesem Zusammenhang, dann ist es einerseits, glaube ich, die Einsicht, dass sozusagen der Ressourcenhunger und der Ressourcen, der Drang, Ressourcen auszubeuten, schier übermächtig ist und das etwas ist, was der Historiker Frank Ükötter, der hat in seinem sehr interessanten Buch Im Strudel heißt das, nochmal sehr klar gemacht, nun ja, also Europa, Nordamerika leben im Grunde im ganz hohen Maße auf Kosten globaler Peripherien. Das ist nicht unbedingt nur der globale Süden, sondern das sind wirklich sozusagen die Randregionen, die Randzonen, die Peripherien, die sozusagen bereitstellen, wovon die anderen dann leben. Und das ist sozusagen hier ein sehr schönes oder sehr unangenehmes Beispiel dafür. Und wenn wir auf einer hoffnungsvollen Note enden wollen, dann kann man vielleicht sagen, das muss nicht zwingend so bleiben, das muss nicht unbedingt so sein, sondern man kann in diesem Beispiel auch sehen, dass es zumindest in begrenztem Maße Möglichkeiten gibt, aus solchen Dynamiken auch zumindest teilweise auszubrechen. Die Schwierigkeit, und das ist vielleicht der letzte Punkt, besteht allerdings darin, dass man nicht nur zu einer Lösung kommen muss, dass also Akteure sich nicht nur einigen müssen, sondern sie müssen auch Möglichkeiten und Mechanismen finden, das auf Dauer zu stellen, um das dann auch durchzusetzen und zu kontrollieren. Und das ist die große Herausforderung gewesen. Das ist sicherlich auch eine große Herausforderung mit Bezug auf die Robbenjagd im 20. Jahrhundert gewesen, nach diesen Einigungen, über die wir gesprochen haben, weil das nicht so einfach ist. Etwa wenn sich politische Konstellationen verändern, etwa wenn Akteure, die mal etwas beschlossen haben, auf Dauer nicht mehr am Ruder und an der Macht sind, etwa mit Blick auf die auf den Zusammenbruch des Zarenreiches für die Sowjetunion, war das nicht ganz so einfach, sich dann da wieder in dieses internationale Regime einzufinden. Also das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit, die man auch bedenken muss, wenn man Einigungen erzielt, dass man sie nämlich auf Dauer auch durchsetzen muss und es mit der Implementierung nicht getan ist.
Das war sehr erkenntnisreich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns über finanzielle Unterstützung via PayPal oder via Banküberweisung. Ich möchte noch einmal auf das Buch hinweisen von Robert Kindler, Robbenreich, Russland und die Grenzen der Macht am Nordpazifik, erschienen in der Hamburger Edition. Ein sehr lesenswertes Buch und ich muss es auch sagen, weil das nicht, glaube ich, zutrifft auf jeden deutschen Historiker, dieser Mann kann erzählen. Vielen Dank Ihnen.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.